Ich denke, und der Text ist zu lang, wenn ich den ganz lese, von Anfang bis zu Ende. Wir reden ja über den Gadarene. Wir müssen jetzt große Sprünge nehmen, um bis ans Ende zu kommen. Nun lese ich dann nur den letzten Vers. Gehe wieder heim und sage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und verkündigte durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte. Soweit. Ich denke, diese Geschichte ist gut bekannt. Vielleicht haben auch einige schon in diesen Tagen diesen Abschnitt gelesen. Ich möchte nur 4 oder 5 Punkte herausholen. Erste ist, da Jesus sah, schrie er. Zweite, warum hat Jesus diese bösen Geister nicht zerstört oder bis in alle Ewigkeit gebunden? Dritter Punkt. Von der sogenannten Zerstörung der Schweine. Vierte, er war mit Ketten und Fesseln gebunden. Der letzte, geh in dein Haus zurück. Erster Punkt. Da er Jesum sah, schrie er, fiel vor ihm nieder, rief laut, mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesu, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Erstaunlich, wenn man dieses liest, dass er sich zu Jesu Füßen geworfen hat und bekannt hat, du bist der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Die Teufel kennen Gott vielleicht viel besser, als was wir ihn kennen. Die Jünger hatten wohl diese Einsicht noch nicht. Und diese Erkenntnis, die haben wohl darüber gestaunt. Die Teufel, die wussten aber, dies ist der Sohn Gottes, des Allerhöchsten. Die Pharisäer, Schriftgelehrten und Hohenpriester, bis zu Ende haben sie das nicht gewollt und erkennen wollen. Aber die Teufel, die wussten das schon lange. Die haben das gleich erkannt. Keine brauchte Jesus vorstellen. Keine brauchte ihm sagen, wer er ist. Das wusste der Teufel und das wussten die Teufel. Jakobus sagt, du glaubst und meinst, du hast einen guten Glauben. Die Teufel, die glauben auch. Manche Menschen haben nur den Glauben, den der Teufel hat. Das ist aber nicht der seligmachende Glaube. Der Glaube ist im Kopf und nicht im Herzen. Die Knie können sich beugen, aber das Herz beugt sich nicht. Wir müssten uns gleich an dieser Stelle schon prüfen, ob unser Glauben echt ist. Wir müssten uns selbst fragen, können wir mit unserem Glauben vor Gott bestehen? Jakobus, der sagt, du sagst gut, dass du glaubst. Die Teufel glauben auch und zittern. Und ihr Glaube ist nicht der seligmachende Glaube. Glaube ohne Werke ist tot. Und wenn du sagst, du glaubst und dein Leben ist nicht dementsprechend, bist du tot geistlich. Mit dem Glauben kannst du nicht vor Gott erscheinen. Und noch weniger vor ihm bestehen. Glaube ohne Werke ist tot. Das Leben muss da sein. Die Werke müssen es bezeugen, nicht nur der Schnabel. Die Teufel haben ihn auch bekannt mit dem Mund. Aber sie sagten, oh, du bist gekommen, uns zu quälen. Menschen, die einen toten Glauben haben, die lieben die Wahrheit nicht. Wenn sie die Wahrheit hören, ist es qualvoll für sie. Ich weiß von vielen Menschen, die mir sagten, oh Erlo, wir sind weggelaufen, als du predigstest. Wir haben gesagt, nie wieder kommen wir. Ich kann das gut verstehen, wenn sie sagen, du bist gekommen, uns zu quälen. Ich hatte sogar einen Brief gestern von einer, die sagte, oh, deine Botschaften waren qualvoll. Die haben mich geplagt. Sie hat mich nicht gerne gehört. Aber heute höre ich sie gerne. Ich habe angenommen, was du mir sagtest. Als junger Bursche, als Gott mich rief, dachte ich, Herr, schenk mir die Gnade, dass wenn ich predige, dass entweder die Menschen sich bekehren oder davonlaufen. Und Gott sei Dank sind es viele, die davonlaufen. Aber nach einiger Zeit sieht man das Wunder Gottes, dass sie wiederkommen. Aber wenn sie die Wahrheit angenommen haben, dann sagen sie, wir schätzen dich. Mögest du noch lange leben. Und wir danken dir dafür. Menschen, die nicht den rechten Geist haben, ärgern sich. Haben die Wahrheit nicht gern. Für sie ist eine Quälerei. Das gesamte Christenleben ist eine Quälerei. Die Jugendlichen sagen, was, wir wollen das Leben doch noch genießen. Wir wollen doch nicht uns quälen mit einem ernsten Christentum. Das geht zu weit. Aber die Teufel, die wussten besser als du, wer Jesus ist und von seiner großen Kraft. Wir sollen Gott nie widerstehen. Beuge dich. Und viele fahren in die Hölle. Und viele gehen auf den Irrweg. Ernste Christen gehen auf den Irrweg, weil sie sich nicht beugen können. Sie verteidigen sich. Sie rechtfertigen sich. Sie weisen mit dem Finger auf andere Menschen. Und sie gehen lebendig, fahren sie in die Hölle. Es sei denn, dass sie sich bekehren. Da ist jemand, den wir widerstehen sollen. Und wer ist das? Der Teufel. Mit dem sollen wir nicht mitmachen. Da sollen keine Liebeleien sein zwischen dem Teufel und uns. Auf keinen Fall. Und sei sein Besessener ein Mann, der einen frommen Geist hat. Liebeleien, lass dich nicht damit ein. Es wird dir später im Leben gereuen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Die kommt bald ans Licht. Mach dir nichts vor. Die Wahrheit, die kommt ans Licht. Oft nimmt es länger, oft geht es schneller. Aber widerstehe den Teufel, dann flieht er von dir, sagt die Bibel. Das ist das Wunderbare. Manche haben keinen Sieg. Haben einfach keine Sicht, die Sünde zu widerstehen. Warum nicht? Weil sie die Sünde nicht widerstehen. Manche Jugendlichen sagen, die Fleischeslust ist uns zu stark. Warum? weil sie nicht die Lüste des Fleisches von denen fliehen. Fliehet die Lüste des Fleisches. Fliehet die Lüste der Jugend. Da sollen wir fliehen. Ein Mann kam und sagt, ich bekomme Alkohol nicht unter im Griff. Ja, sag mal, wie geht's? Er sagt, jedes Mal, wenn ich in die Kneipe gehe, auch mit festem Schluss, ich werde nicht saufen. Aber wenn meine Kameraden kommen nach dem ersten, zweiten, dritten Glas, das sie getrunken haben, dann falle ich, wird's mir zu viel. Natürlich wirst du fallen. Was suchst du da? Das ist nicht der Raum für dich. Das ist nicht dein Platz. Ein anderer sagt, die Fleischeslust ist mir zu stark. Jedes Mal, wenn ich ins Freudenhaus gehe, dann falle ich um. Was suchst du da? Du bist am verkehrten Ort. Du bist nicht in deinem Haus. Gestern Abend haben wir über das. Wir leben in die verkehrten Häuser. Und der Herr sagt, wenn du betest, führe mich, sage, führe mich nicht in Versuchung. Und du führst dich selber in Versuchung. Das ist dein Untergang. Nun, der Teufel erkannte Jesus. Er wusste, das ist der Sohn des Allerhöchsten. Aber man kann es nicht fassen, dass er sich nicht gebeugt hat. Und dass er gesagt hat, gehe weg, komme nicht, mich zu quälen. Er hätte sich dem Herrn beugen sollen und sich dem Herrn ausliefern, wenn solches möglich gewesen wäre. Wir sollten das wenigstens tun. Aber die Teufel haben es nicht getan. Genauso wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, als Herodes sagt, wo soll der König geboren werden? Da sagten die Schriftgelehrten, in Bethlehem, denn es steht geschrieben. Da konnten die Genossen des Satans ihnen die Wahrheit sagen, den Herodes. Aber sie gingen nicht hin nach Bethlehem. Sie wussten, da wird er geboren. Der König ist geboren. Wo ist er geboren? Sie sagen, in Bethlehem. Aber das hat ihre harten Herzen und verstockten Herzen nicht bewegt. Gibt es Menschen unter uns heute Morgen, die die Wahrheit kennen? Aber die Wahrheit bewegt sie nicht. Sie wissen es. Man braucht es ihnen nicht zu sagen. Sie bleiben aber kalt, hart und verstockt dabei. Der Glaube ist tot. Du weißt vielleicht, ja, man muss sich bekehren. Ja, wir müssen uns reinigen. Ja, wir müssen ans Licht kommen. Wir müssen uns trennen von Bösen. Das weißt du. Aber tust dasselbe nicht. Das bedeutet nichts anderes, als dass du nur ein Papagei bist. Ein Vogel, der redet. Nichts mehr. Draußen sind die Hunde. Ich glaube, die Papageien auch. Das sind die Pharisäer und Heuchler. Eine gute Kenntnis der Schrift und der Wahrheit ist nicht genug. Wenn wir nicht gehorchen, dann kommen wir geistlich nicht weiter. Dann schweben wir zwischen Himmel und Erde. Und wir werden hin und her geweht wie die Woge vom Wind. Erster Punkt. Manche fragen, warum hat Jesus diese Teufel nicht ein für alle Mal gebunden? Oder sie in den Abgrund geworfen. Warum hat er sie nicht zerstört? Warum nicht? Die Zeit war noch nicht gekommen. Die Zeit war noch nicht angebrochen. Wir können genauso sagen heute, warum macht Gott kein Ende an das Böse in dieser Welt? Warum macht Gott nicht ein Ende mit den bösen Leuten? Die Zeit ist noch nicht gekommen. Gott hat seine Zeit. Auch in deinem eigenen Leben kannst du sagen, warum muss das so lange dauern? Warum hat dieses Leid kein Ende? Die Zeit ist noch nicht gekommen. Sei ruhig. Harre auf den Herrn. Warte auf den Herrn, bis es seine Zeit ist. Seine Zeit kommt. Der Teufel wird mit der Sünde und mit den bösen Menschen, wer es auch sei, noch abrechnen. Das wird er tun. Er wird den Teufel und unsere Füße zertreten. Aber wenn die Zeit gekommen ist, und möge Gott schenken, dass in der Zwischenzeit wir ihm treu bleiben. Und treu erfunden werden. Und wenn alles ans Licht kommt, dass wir uns nicht zu schämen brauchen. Sehe genau zu. Bete. Herr, erforsche mich und mein Leben. Sieh, wie ich es meine. Weil wenn das zusammenbricht wie ein Kartenhaus, wirst du beschämt dastehen. Und dann wissen die Christen, denen musst du nicht vertrauen. Es gibt manche, die haben sich zum ersten geirrt, schon zum zweiten geirrt. Manche, die dritten. Vertraue solche Menschen nicht, sind gefährliche Menschen. Aber wenn ein Mensch dir bewiesen hat, in den vergangenen Jahrzehnten, dass er an der rechten Seite war, das Rechte getan hat, das Rechte gesagt hat, dann sage, lieber geselle ich mich zu dem, als zu diesem. Weil du wirst büßen müssen. Du wirst beschämt dastehen. Und erwarte nicht, dass wenn das ans Licht kommt, dass Menschen dich achten und irren, wie du es haben möchtest. Weil du bewiesen hast, dass du unreif bist. Dass du keine Unterscheidung hast. Dritter Punkt. Die Teufel, die haben Schluss gemacht und sozusagen die Schweine zerstört. Das kann der Teufel. Er ist ein Meister im Zerstören. Aber er kann nichts aufbauen. Schnell fährt er dazwischen. Aber aufbauen nicht. Und sei du auch vorsichtig, dass du nichts zerstörst, wenn du es nicht wieder aufbauen kannst. Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde diesen Tempel zerstören. Nach 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Einige Völker und einige Ideologen, die sind Meister in Zerstören. Komm nach Afrika, sieh die Länder an, Mosambik. Das ist zerstört worden und bis heute nicht wieder aufgebaut. Aber Gott ist nicht so. Gott zerstört nicht und lässt es in Ruinen liegen. Jesus hat gesagt, ich zerstöre, baue es aber wieder auf. Aber eines ist dem Teufel gelungen in diesem, dass er die Schweine sozusagen zerstört hat. Da hat er den Geldbeutel der Menschen berührt. Manche Christen, bei denen reicht der Glauben bis zum Geldbeutel. Ich rede nicht über Geld, aber heute Morgen will ich euch nur sagen, dass in diesem Fall war es so. als sie finanziell Schaden erlitten. Liebe, gehe weg von uns. Einige überleben das nicht. Und wenn sie es überleben, haben sie Zeit ihres Lebens Groll darüber und Bitterkeit. Durch den Menschen habe ich so viel verloren. Vielleicht hat der liebe Gott es absichtlich getan, um dir zu zeigen, dass du ein Geldgott dienst und nicht ihn. Kein Menschen kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht den Geldgott dienen, Mammon, und gleichzeitig Jesus Christus. Unmöglich. Es ist entweder Gott oder Geld. Darum ist Habsucht und Geiz, Götzendienst. Und hier sehen wir es klar. Diese Menschen haben kein Gefühl für die verlorene Seele oder die verlorenen Seelen. Sie haben kein Gefühl für die Hartgebundenen. Solange ihr Geschäft gut geht, daran hängt das Herz. Und Gott sei Dank, wenn er in Gnaden kommt und den Götzen zerschmettert in deinem Leben. Es ist schwer, dass ein Reich ins Himmelreich kommt. Wir kennen Menschen in Afrika, die in anderen Afrika-Ländern alles verloren haben und zerbrochen sind. Schlussendlich kamen sie zum Glauben und sagten, wir danken dir, Herr, für den Zerbruch. Sonst wären wir in die Hölle gefahren, wenn alles gut gegangen wäre. Geld ist die Wurzel alles Übels. Und wer viel Geld hat, hat auch viele Versuchungen. Der muss dem Herrn sehr nahe bleiben. Ich sage, Menschen, macht so viel Geld, wie ihr könnt. Desto mehr könnt ihr für das Reich Gottes geben. Aber das Herz darf nicht daran hängen und es darf nicht zum Gott werden. Und das geschah hier. Als die Schweinehüte gleich hinliefen zu den Eigentümern, vielleicht waren einige Eigentümer sogar zugegen. Jesus war der Grund, dass sie Konkurs machten. Jesus war der Grund, warum sie alles verloren haben. Ist doch ein schlechter Jesus, kann man ihm sagen. Bitte weiche von uns, du quälst uns nur und schenkst uns schlaflose Nächte. Sein Verlust für uns, wenn wir so leben müssen. Wir haben Zauberer in Afrika, die machen viel Geld. Haben sie gesagt, wenn ich ein Christ werde, kann ich mit der Zauberei nicht weitermachen. Und dann verliere ich mein Geschäft. Andere sagen, ja, wir haben Freudenhäuser. Aber wenn wir nun Christ werden, verlieren wir die und können da nicht mit weitermachen. Und so gibt es den Menschen, die sagen, Jesus ist gekommen, uns zu quälen. Aber Jesus sagt, da ist keiner, der etwas verliert, um seines Namens willen, der das nicht wieder hundertfältig wiederbekommt. In Britz haben wir einige Farmen. Es war ein Vater mit zwei Söhnen. Die pflanzten nur Tabak. Nur Tabak. Der Vater war ein großer Kirchenmensch. Und dann kamen die zwei Söhne zum Glauben. Und wir lesen von Donnersöhnen in der Bibel. Dies waren auch zwei Donnersöhne. Die gingen nach Haus und sagten, Papa, wir haben uns bekehrt. Tabak pflanzen wir nicht mehr. Oh, da war der Vater wütend. Kinder, wie könnt ihr solches sagen? Wie werdet ihr bestehen? Das geht ja nicht. Unmöglich. Sie sagten, dann pflanzen wir Kraut. Wir pflanzen Zwiebel. Wir pflanzen an, damit können wir nicht bestehen. Der fromme Vater hat wie ein Tiger gekämpft für den Tabak und für seine Zukunft. Aber Gott sei Dank, die Söhne durch die Gnade Gottes waren ihm zu stark. Schlussendlich hat er den eingegeben und gesagt, gut. Und dann begann das Farmen erst recht. Heute sind sie die reichsten Menschen dort in der Umgebung. Die ganzen Farmer haben sie gespottet. Verspottet und gesagt, was macht ihr? Ihr seid nicht klar im Kopf. Tabak ist das Beste. Und nach ein paar Jahren brach eine Krankheit aus. Und keine konnte wieder Tabak pflanzen. Und alle mussten in ihren Fußstapfen folgen. Hätten sie gehört, was die Nachbarn sagten, was die Menschen sagten, die anderen bauen, pflanzten sie heute noch Tabak, aber könnten wohl nicht mehr wegen der Krankheit. Achte nicht darauf, was der Gottlose schwätzt, was der Gottlose sagt. Du geh voran und geh hindurch durch die Gnade Gottes. Später muss er erkennen, dass der einzige Weg der Weg ist, den du gehst. Und er muss den Weg auch gehen, es sei denn, dass er ein verstocktes Herz hat und in der Hölle enden will und seine Ewigkeit durchbringen will. Ja. Sie baten und bettelten den Herrn, bitte weiche von uns. Er war ihnen eine teure Sache geworden. Ihre Lieblingssäue waren ersoffen. Lieber die Säue, lieber ein Sauleben als Himmel, ewiges Heil. Lassen wir den Punkt. Ich rühre nur die Punkte an. Er war sehr oft mit Ketten gebunden und Fesseln an Hände und Füße. Aber diese Teufel waren so kräftig in seinem Leben, dass er die zerriss. Und dann wurde er umhergetrieben in die Wüste. Oder in die Wüsten vom Teufel. Manche sind so gebunden, manche Jugendliche, dass die so geritten vom Teufel und so besessen, dass die Eltern nichts tun können. Man kann das Kind gebieten, binden Hände und Füße, aber es wird nicht. Geht weiter. Tut, was es will. Alles Reden hilft nicht. Es gibt auch Erwachsene, wo alles Predigen nicht hilft. Es wird gerechnet von Schuldepartement in Südafrika, dass 40% der Kinder in Südafrika jetzt drogensüchtig sind und Drogen gebrauchen. Geht wie eine Welle durchs Land. Ein 13-jähriges Mädchen erschien vor Gericht und ihr wurde gesagt, du kannst wählen. 8 Jahre Gefangenschaft oder du gehst zur Mission Sisabantu von Pretoria. Sie sagte, ich möchte lieber zur Mission. 1-2 Wochen war sie dort und er war verschwunden wie das alte Leben. Nun muss sie 8 Jahre dort ins Gefängnis durchbringen. Ja, so blöd und unsinnig kann der Mensch sein. Er wird getrieben von Geistern, von bösen Geistern. Wenn ich spreche von getrieben werden, denke ich an etwas aus der Geschichte. Ich weiß nicht, in der deutschen Sprache, aber in der englischen Sprache sagt die Geschichte lehrt uns eines, dass wir nichts von der Geschichte lernen. Jede Generation macht wieder denselben Fehler. Denselben Fehler. Wir hatten ein Lehrerseminar auf Sisabantu. Da habe ich vom dem Römischen Reich gesprochen. Da denkt man dann an Julius Caesar, der große Mann. Aber der von den ägyptischen Königen Kleopatra bezaubert wurde, betört. Wer weiß, ob das nicht mitgeholfen hat zu seinem Ende. Lange hat er nicht regiert, kamen die fünf Mörder und haben ihn erstochen. Und sein bester Freund war dabei, hat ihm auch einen Todesstoß gegeben. Und seine letzten Worte sagte er, dass er ausrief, Brutus, bist du auch dabei? Auch du, Brutus, sein bester Freund. Ja, irdische Freunde, darauf kann man nicht bauen. Jesus soll der beste Freund sein. Jesus alleine. Brutus, du auch. Sein bester Freund aus der Vergangenheit gab ihm den Todesstoß. Und der Nächste, der seine Stelle einnehmen sollte, war Mark Antony. Mark Antony. Der sollte nun Kaiser sein. Der römische Kaiser. Der Imperator vom Römischen Reich. Als der in Tarsus sieht, war, sieht er die Kleopatra. Kleopatra hatte Charme, was sagt man auf Deutsch? Charme, sah gut aus, die Schönheit und die Klugheit, war keine dumme Frau, war aber eine kleine Persönlichkeit. Unterschätzt die Kleinen nie. Die kleinen Leute, nie. Die kleinen Hunde können am besten bellen. Dem Napoleon war ja auch klein. Da steckt manches drin. Ja, so war ja die Frau vom, wie heißt der österreichische Musikante? Das ist Mozart. Der war ja verlobt. Und dann sagte seine Verlobte, ach, dieser kleine Mann, ich möchte lieber einen großen haben, starken Mann. Und dann hat sie den auch bekommen. Aber da wurde der kleine Mozart berühmt, weltberühmt. Und da war sie so traurig. Sie sagt, ich habe nicht gewusst, was alles in diesem kleinen Mann gesteckt hat. Sie sah das große Äußere. Und innen war es nur ein Windbeutel. Und da tat es ihr leid, dass sie sich von ihrem Verlobten getrennt hat. Ja, schlimm, wenn es so ist. Gut. der Mark Antony, der Saar Kleopatra, dein Tarsus. Und er war so beeindruckt von dieser Frau, dass er sie nachgefolgt ist nach Alexandria. Und den ganzen Winter hat er da verbracht. Der dumme Mann läuft eine Frau nach, eine Kleopatra. Natürlich, die war berühmt. Das heißt sogar, sie hat sich in Milch gebadet. Und wohl mit der Sahne beschmiert. Bis zum heutigen Tag geht ihr Einfluss in alle Welt. Und manche Männer sind betört von ihrer Schönheit. Und manche Frauen begeistert und versuchen, so viel nachzumachen wie sie. Die badete sich ja in Parfümwasser. Wenn nur die heutigen Frauen solchen Luxus haben könnten. Vielleicht können ihre Frauen, ihre Männer das nicht bekosten. Sie war vielleicht die erste und die letzte, den solchen Schmuck und Luxus gelebt hat. Nun der Mark Antony, hatte die ganze Welt in seiner Hand. Er sollte der erste Imperator werden. Aber die Kleopatra war sein Ende. Die hat sein Leben ruiniert. Die hat ihn zu Fall gebracht. Der große Julius Caesar, der war schon fasziniert von dieser Frau. Fasziniert sein. Wer fasziniert ist von einer Frau, kann nichts anderes denken. Er sieht nichts anderes mehr und hört auch nichts mehr. Und so ist es heute noch. Wenn ein Mann von einer Frau fasziniert ist, oder die Frau von einem Mann, oder die Frau von einem Kind. Ich weiß von Frauen, die fasziniert sind von Kindern, einem jungen Mann, der so alt ist wie ihre eigenen Kinder. Ist doch Verrücktheit. Aber das gibt es. Und diese böse Frau, Kleopatra, sind einige, die für sie kämpfen und sagen, nein, sie hat sich gerechnet als Frau des großen Julius Caesar. Und die war nicht so schlecht. Die wurde die Tochter der Sonne genannt und die Schwester des Mondes. Da hing der Himmel voller Geigen, wo sie war. Sie war talentvoll. Die wusste, wie die Männer um den Finger zu wickeln. Mir sagte mal eine Frau, du Erlo, es gibt keine Frau in der Welt, die ihren Mann nicht um die Finger wickeln kann. Ja. Und dann hat der Herr die Gnade geschenkt, dass über 33 Jahren sie es nicht zurechtgebracht hat mit ihrem eigenen Mann. Und dass durch die Gnade Gottes er gestanden ist. Diese Frau, Kleopatra, hat die Überwinde überwunden. Wie ist das möglich, eine kleine Frau? Siegeshelden, die hatten die Welt in der Hand. Und werden betört von einer Frau. Da verlieren sie ihr Ziel. Denke nicht an Ihre Arbeit den ganzen Winter in Alexandern. Rom wartet. Aber er ist da mit Kleopatra. Lebt mit ihr in ihrem Luxus, den Preis genommen. Da wurde er der Regierer. Also die Kleopatra hat diesen Mann gestürzt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat ein Ziel mit dir. Vielleicht hast du sogar selber ein Ziel. Wenn du nicht wachst und betest, können die Teufel in dich hineinfahren und dich hin und her treiben in die Wüsten. Und läufst dem weiblichen Geschlecht nach. Und siehst nicht, das ist dein Untergang. Und dieser Mark Antony hat die ganze Welt verloren. Nur wegen einer Frau. Er war fasziniert von ihr. Er sah nichts mehr anders, nichts anderes. Hörte auch nichts mehr. Sie hat die Riesen, die Großen, die Überwinde überwunden. Und der Teufel gebraucht eine Frau dazu. Die können gefährlicher sein als die Dämonen. Aber mach keinen Fehler. Die sind verbunden mit den Dämonen. Da weißt du nicht, ist dies nun der Teufel oder ist das sie? Sie werden hin und her getrieben. Und was geschah zuletzt? Durch seine Liebeleigeschichten. Er hat den Späte, wollte sein Leben retten, Octavianus, seine Schwester, geheiratet. Es ist tragisch, wenn Männer Frauen im Kopf haben. Gott soll in unserem Kopf sein. Jesus soll da sein. Unser Leben soll keine Frauengeschichte sein. Wir sollten darüber stehen, hinweg von dem. Und dann eine lange Geschichte kurz zu machen, kam ein Bote und sagte den Mark Antony, Kleopatra ist tot. Sein Reich, die Welt, alles verloren. Nun deine Göttin auch. Kleopatra ist tot. Da nahm er sein Schwert und schmiss sich auf, warf sich auf das Schwert, Schluss zu machen mit seinem Leben. Wofür sollte er noch leben? Das war alles, was er hatte. Ihm war alles verloren gegangen. Er hatte nur diese Hure noch. Diese Frau, die auch besessen war, ein Putzengeist hatte, die putzte sich. Schönheitsdämon hatte sie. Aber leider war er nicht gleich tot. Da lag am Boden, sagte zu seinen treuesten Dienern, gib mir den Todesstoß, tötet mich. Und keine wagte es, sie weinten um ihn. Und als er da verwundet lag, da kam der nächste Bote und sagte, Kleopatra ist nicht tot. Sie lebt noch. Das können wir aus der Geschichte lernen. Und wenn diese Männer gefallen sind, pass auf, es kann dir auch so ergehen, wenn du nicht wachst und betest. Und wenn der Herr nicht dein Alles ist, kannst du das Ziel verfehlen. Und da kann ich nur an diesen Gadarene denken. Der wurde hin und her gejagt und getrieben. Und wie werden die Menschen nicht heute in der Welt getrieben? Ich höre da auch mit Kleopatra, die Geschichte geht noch weiter. Aber es ist herzzerbrechend, dass führende Männer große Männer so unterliegen und so vom Teufel der Lust geplagt werden. Hätten sie nur das Heil noch erlebt vor dem. Gott sei Dank, wenn wir das Heil erleben können. Getrieben vom Teufel, von den Teufeln der Verliebtheit, wird der Mensch betört, verblendet, vernarrt. Nichts geht mir in seinen Kopf. Kannst du es nicht sehen? Der Teufel macht ein Ende mit deinem Leben. Der Mensch spielt mit der Sünde. Gott sei Dank, dass diese Gadarene eine Begegnung hatte mit dem Herrn. Die Teufel haben sich nicht bekehrt, aber Gott sei Dank, er hat. Er ist vernünftig geworden. Er hat einen klaren Sinn und eine klare Sicht bekommen. Jetzt zum letzten Punkt. Als sie ihn baten, den Herrn Jesus, bitte geh von uns. Eine große Angst kam über sie. Eine Angst. Keine Angst hätte über sie kommen sollen, aber einen tiefen Frieden. Eine große Freude. Aber wenn die Sünde gestraft werden und die Teufel verjagt werden, dann freuen sich die Genossen des Satans nicht. Sie sind mit ihm erschüttert. Und eine große Angst kommt über sie. Und sie baten ihn, bitte geh davon. Der Herr Jesus wird dich nicht bringen. Wenn du sagst, noch nicht jetzt, dann geht er. Er ist gegangen. Und dieser Mann hatte nur ein Ziel, ich will mit Jesus bleiben. Mit ihm. Und er bat den Herrn innerlich, von ganzem Herzen, erlaube mir, dass ich mit dir gehe. Ich habe nur ein Ziel, bei dir zu sein. So soll mein Lebenslauf verlaufen. Und der Herr sagt, nein, du kommst nicht mit mir. Du bleibst hier, geh nach Hause. Und erzähle ihnen, was für große Taten Gott an dir getan hat. Und geh in die Städte und aufs Land und mach es bekannt, was Gott getan hat. Was war die Reaktion dieses Mannes? Was wäre deine Reaktion gewesen? Du wärst vielleicht beleidigt gewesen. Er will mich nicht. Ich ziehe mich jetzt zurück. Dann lass sie weitergehen. Wir werden sehen, was sie machen. Viele, viele, nicht Heiden, sondern Christen reagieren so. Wenn sie nicht hören wollen, ich habe es angeboten, sie haben es nicht angenommen, nun bin ich beleidigt, nun ziehe ich mich zurück. Nun gehe ich zurück in die Welt. Oder lass sie sehen, wie sie damit fertig werden. Wenn eine unter uns ist oder mehrere, die von solchen Geistern geplagt werden, seht dazu, dass ihr heute nicht nach Hause fahrt, ohne dass ihr befreit werdet von diesen Teufeln in eurem Leben. Dann sich fromm zurückziehen. Und wenn sie denn versagen oder Fehler machen, nicht durchkommen, dann freuen wir uns darüber. Ja? Ich wollte euch ja helfen. Aber ihr habt es nicht angenommen. Gut so. Dann freut sich der Herz, dein Herz. Nein, nicht nur dein Herz. Die Teufel, die in dir sind, freuen sich. Er sagt, geh nach Haus. Geh in dein Haus. Lieben Freunde, da muss es beginnen. In unser eigenes Haus. Wenn du verheiratet bist, mit deiner Frau, Nummer 1. Wenn du Kinder hast, Kinder Nummer 2. Gehe in dein Haus und erzähle dort. Gib Zeugnis dort. Gehe in dein Haus. Nun, lieben Freunde, ich glaube nicht, dass über Nacht die Teufel einfach in ihn gefahren sind oder gleich ein Verrückter war. Gewöhnlich beginnt es klein. Man gibt dem Teufel erst den kleinen Finger. Dann nimmt er die Hand. Und dann wird es immer schlimmer. Und ich glaube ganz gewiss, dieser Mann, sein Kollege auch, von dem wir in Matthäus lesen, die so gefährlich waren, dass keiner sich wagte, da zu gehen. Ob sie gebissen haben oder mit Steinen geworfen oder Knüppeln geschlagen, wissen wir nicht. Aber sie waren sehr, sehr gefährlich. Und keiner wagte es sich, da vorüberzugehen. Glaube ich doch ganz gewiss, dass in dem Haus es manches Mal gekracht hat. Nicht alle Frauen sind Lämme von Natur. Es gibt auch Dickköpfige. Es gibt auch böse Frauen. Es gibt Frauen, die immer das letzte Wort haben. Können nicht anders. Die müssen den Mann reiten. Und dann gibt es Kraft. 2 Bullen in einem Stall. Geht nicht gut. Keine gibt nach. Da hat es wohl manchmal gekracht. Vielleicht hat er sich selbst verflucht. Vielleicht hat er seine Frau verflucht. Vielleicht hat er ausgerufen, verflucht noch einmal. Vielleicht hat er sich dadurch mir den Teufel ausgeliefert. Dem Teufel gesagt, nimm du mein Leben, ich bekomme nicht, was ich will. Dann lass den Teufel los sein. Und die Legionen sind gekommen. Und als er das Heil empfangen hat, sagt der Herr, zurück in dein Haus. Zurück zur Frau. Erzähle ihr ganz genau, was Gott alles für dich getan hat. Gehe nicht hin und predige sie was vor, wie verkehrt sie ist und wie dickköpfig und halsstarrig sie ist. Erzähle, was Gott für dich getan hat. Willst du deine Frau bekehren? Tu, was Jesus sagt. Gehe hin, erzähl ihr, was Gott dir getan hat. Deine Frau ist so, weil du nur den Fehler bei ihr findest. Und leider sind einige Frauen nicht so dumm. Die sehen auch die Fehler des Mannes. Und dann verachtet sie den Mann, wenn er böse mit dir wird oder sie beschimpft. Sie versteht es nicht. Die Frau sagt, nun sagt er mir das und er benimmt sich so. Die Frauen haben eine andere Mentalität, lieben Brüder. Fragt sie, ob ich lüge oder nicht. Sie verstehen den Mann nicht. Sie können die Sprache des Mannes nicht verstehen, weil sie denken, wie eine Frau denkt. Aber der Herr, der weiß es. Er sagt, geh hin in dein Haus, erzähle deiner Frau, was ich alles für dich getan habe, nicht für sie. Nein, lest sie nicht die Leviten vor. Zeuge nur, was Gott für dich getan hat. Und dann dir. Dann wird was geschehen. In der griechischen Sprache, wo das heißt erzähle, bedeutet es eine Erzählung zu Ende, zum Ende führen. Die ganze Sache. Von A bis Z. Und denn im Griechischen heißt es auch auseinandersetzen. Erkläre es ihr, mach es ihr sehr deutlich, was Gott an dir getan hat. was Gott in deinem Leben geschaffen hat. Und das Übrige überlass Gott. Dann ruf deine Kinder und sag ihnen, was Gott auseinandergesetzt hat in deinem Leben. Mach es ihnen klar, was Gott getan hat. Und dann gehst du zu den Nachbarn und gehst in die Stadt. Und er ging und rief aus, wie viel Gott an ihm getan hat. Er rief aus, Kyrisso, Kyrisso bedeutet ein Herold sein. Ein Herold sein. Du wirst gesandt. Der Kaiser sendet dich, um die Botschaft zu bringen. Also, ein Herold zu sein, bedeutet nicht nur predigen, eine Predigt halten, sondern den Inhalt der Predigt klar bringen. Den Inhalt der Predigt. Nicht nur den Akt des Predigens, sondern der Inhalt. Zeuge von dem, was Jesus in deinem Leben geschafft hat. Wie er dir deine Sünden vergeben hat. Was er, wie er dich befreit hat. In Offenbarung heißt es, sie haben den Teufel überwunden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Bis in den Tod haben sie ihr Leben nicht geliebt. Die drei Sachen. Das wäre sogar ein Thema für eine Konferenz. Blut des Lammes, Wort ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Damit haben sie den Satanas, haben sie die Teufel, die Legionen überwunden. Und so können wir es auch machen. Aber gleichzeitig jetzt vom Schluss will ich noch ein Warnungssignal geben. Wenn wir auseinandersetzen, wenn wir erzählen, was Gott an uns getan hat, sollst du keinesfalls vergessen, dass Jesus gesagt hat, nimm nicht die Perlen und werfe sie vor die Säue. Keinen Fall. Nehme nicht die Perlen und werfe sie vor die Säue. Schau, wen du vor dir hast. Du bist gesegnet, so erfreut. Du denkst, alle Menschen werden das aufnehmen und sich darüber freuen. Und die bösen Geister haben und die verkehrten Geister, die in Gottes Augen Säue und Hunde sind, werden die Perlen zertreten und dich zerreißen. Es gibt manche Perlen, wo ich heute sage, hätte ich das dem Prediger nie gesagt. Er ist mir zur Sau und zum Hund geworfen und versucht mich zu zerreißen. Natürlich, die Perle nehmen sie und verdrehen sie. Meister sind sie in dem. Die verdrehen. Künstler in dem. Die Wahrheit können sie nicht reden, aber die verdrehte Wahrheit. Und nichts ist so böse wie die halbe Wahrheit. Halbe Wahrheit. Und da versagen viele, viele, viele. Also, werfe die Perle nicht vor die Säue. Das Ende vom Lied ist, sie haben die Perlen zertreten und zerreißen dich. Noch eine Gefahr. Wenn du nach Hause gehst und gehst zur Frau, die Männer sind sehr oft unklug. Die ordinieren ihre Frauen zu ihren Pastor oder Pfarrer oder Priester. Die lieben es, die Männer, ihren Schmutz und Dreck der Frau zu bekennen. Ich habe mal erzählt, was in einer Gemeinde geschah in Durban. Die ist nicht mit uns. Aber der Mann kam zum Glauben. Der hat ein Hurenleben gelebt. Und die innocent auf Deutsch, die unschuldige Frau, hat nie davon geträumt, dass es so etwas geben kann. Die hat einfach ihren Mann kindlich vertraut und dachte, der ist ein großer Held und ein guter Mann. Und als er unter der Wortverkündigung war, da hat's gedonnert und geblitzt und der Blitz ist eingeschlagen. Er kam nach Haus, schwitzte, konnte nicht schlafen, von einer Seite zur anderen, sagte, liebe Frau, sie sagt, was ist? Ja, Gottes Wort hat mich getroffen. Ich muss dir bekennen, ich war dir kein guter Mann. Kein guter Mann. Und dann kam es wie ein Strom. Er begann mit ihrer besten Freundin. Die hatte mit ihrem Mann gehurt. Ihre beste Freundin, die besuchte sie, brachte sie schöne Blumen, Schokolade und hatte ein Verhältnis mit ihrem Mann. Hat sie erschüttert, ihre beste Freundin. Und dann kam es, eines nach dem anderen, über die Jahre kann vieles geschehen. Eine Stunde, zwei Stunden polterte das. Es wollte ihr zu viel werden. Sie sagt, ich komme hierbei um, ich komme nicht durch. Ich werde unter diesen Rummel und Schutt umkommen. Aber dann zuletzt, er sagt, oh Mensch, ich habe ja auch einmal versagt. Mein Mann, den soll ich ehren. Wenn er bereit ist, mir dieses zu sagen, wenn er nun so ehrlich ist und sagt mir alles, dann muss ich ihm ja auch dieses sagen. Gut, als er fertig war, bist du fertig. Sie sagt, ich vergib dir gern. Er sagt, ach, liebe Frau, du bist so gut. Ich vergib dir gern, aber lieber Mann, ich habe auch einmal versagt. Mit wem? Und da war sein Freund. Das vergib ich dir aber nicht. Auf keinen Fall. Dann ließen wir uns wissen auf dieser Bahn, du betet. Die Ehe leidet Schiffbruch. Schiff ist auf den Felsen gelandet. Alles geht kaputt. Nun, liebe Männer, eure Frauen sind eure Frauen und nicht eure Seelsorge. Es gibt natürlich, wenn du sie schlecht behandelt hast, dann bitte um Entschuldigung. Aber wenn du ein seelsorgerliches Gespräch brauchst, dann geh zum Seelsorger. Aber ein Seelsorger, den du vertrauen kannst und der nicht deine Frau erzählt, was ihr dort getan habt. Und keinen Menschen. Ein Mensch, der damit sterben kann. Der vor Gott und Mensch treu ist und dir eine rechte Hilfe ist. Manche Menschen sagen, oh, die sagen es weiter, die erzählen es weiter. Die sagen so, weil sie selber das praktizieren. denn du richtest den nach dem, was du selber bist. Wenn deine Brille rotes Glas hat, ist alles rot. Grün ist alles grün. Gelb ist alles gelb. Wir als Kinder bei unserem Großelternhaus hatten sie solche Türen und wir schauten gerne dadurch, durch die verschiedenen Gläser. Siehst es durch deine eigene Brille. Und eine Frau ging in ein Haus und da war sie bei ihrer Freundin, da sagte sie, oh, du, deine Gardinen haben aber großen Flecken. Sie schaute und sagte, ich kann es nicht sehen. Na, natürlich da. Ach, Entschuldigung, da war es an ihrer Brille. Und sie meinte, es waren da. So geht's, psychologisch gesprochen. Also, geh zum rechten Seelsorger und nicht zu deiner Frau, ist zu viel für ihr. Wenn du ihr alles das sagst, das nächste Mal hast du eine Autopanne, bist nicht zeitig zurück und der Teufel flüstert in ihr Ohr, oh, der ist schon wieder bei einer Hure. Der ist schon wieder bei einer unsittlichen Frau. Und dann leidet sie. Geh zu dem Seelsorger, bring's in Ordnung und sündige hinfort nicht mehr. Und ihr Frauen, tut das Gleiche. Und ich bin die Frau. Leider gibt es Seelsorge und Prediger, die sagen, ihr müsst euch gegenseitig eure Sünden bekennen. Das ist unweise, ist nicht gut. Dafür gibt es Seelsorge, die Gott dafür eingesetzt hat. Die sollen den Menschen helfen. Und geh nicht zu einem Blinden, wenn du selber blind bist, sondern den Gott eingesetzt hat für dich. Das sage ich, sodass du nicht den Fehler machst, wenn Jesus sagt, geh in dein Haus, erzähle, was Gott dir getan hat. Du kannst Zeugnis geben von dem, was Jesus getan hat. Mit den Frauen kannst du es in Ordnung bringen. Aber die Frau brauchst du nicht Namen sagen. Vielleicht kann sie nicht vergeben, wenn sie geistlich stark wäre und könnte es verdauen. Aber selten, dass es solche Partner gibt. Der Teufel gebraucht das immer wieder. So, geh in dein Haus, sagt Jesus. Erzähle ihnen, was Gott dir getan hat. Und dann in die Städte. Und dann ging er als ein Herold und brachte die Botschaft, rief auf, was Gott ihm getan hat. Du sagst das, was sie wissen. Deine Nacktheit, dass du da in den Gräben gewohnt hast, mit den Toten. Und Gott gebrauchte sein Zeugnis unter den Heiden. Das war Heidenland. Und sogar die Eigentümer von den Schweinen, vielleicht sind sie später zur Besinnung gekommen und gesagt haben, oh, unsere erste Reaktion war ja nicht recht. Wir haben gleich geschimpft. Als sie kamen, die Hirte ist weg. Haben sie wohl gesagt, warum habt ihr nicht gut gehütet? Ja, Jesus hat es getan, die Teufel sind hinein. Und der erste Entschluss kann verkehrt gewesen sein. Werde erst ruhig. Werde ruhig. Ein Mann sagte, wenn er einen Brief schreibt, dann postet er den und sendet ihn nicht gleich weg, er schläft erst darüber. Den nächsten Tag liest er ihn wieder. Und wenn er noch so fühlt, dann in den ersten Kampf, in der ersten Wut, halt's Maul. Und bete jetzt darüber, dass Gott dir Weisheit gibt. Und dann ging er wie ein Herold. Und machte überall bekannt, was Gott geschaffen hat. Wirst du ein Herold sein? Wirst du nach Hause gehen und erzählen, was Gott dir getan hat? Habe ich klar genug gemacht? Nicht, was Gott in deine Frau tun muss und in dein Kindesleben. Macht ihr es falsch, ihr verhätet sie nur. Sie sagt, mein Mann ist so, hat mich so traktiert, nun predigt er mich noch was vor. Sag, was Gott dir getan hat. Und dann wirst du sehen, was im Leben deiner Frau geschehen wird. Vor dem du weißt, was geschehen ist, ist sie vielleicht ganz umgewandelt und hast eine neue Frau. Wenn sie hört, was Jesus dir getan hat, dann wird sie auch wollen, dass Jesus das für sie tut. Und wenn hier ein Mann ist, heute, der seine Frau sagt, was Gott an ihm getan hat, und sie bleibt hart dabei, verändert sich nicht und bekehrt sich nicht, bitte lass mich wissen, so schnell wie möglich. Ich möchte die Frau begegnen. Und ich möchte mal mit dir reden. Und wenn es heißt, ich muss eine Flugkarte kaufen von Afrika. Es ist wert, ich möchte mal sehen, wie solch eine Frau aussieht. Wie die geschaffen und geformt ist. Wo ihr Kopf ist und wo ihr Verstand ist. In Afrika sagen wir, lass den Verstand nicht hier im Hinten sein und dass du drauf sitzt. Der soll hier sein, im Kopf. Blöd sollen wir nicht sein. Jesus sagt nun nicht, wie der Christoph gestern Abend sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Haus. Heute sagt er, geh in dein Haus und mach es deine Hausgenossen ganz klar, was Gott an dir getan hat. Und wenn du das getan hast im Haus, dann hast du die Qualifikation, um es in alle Stadt auszuposaunen, was Gott getan hat. Und aufs Land auch. Wie herrlich wäre es, wenn wir, die wir hier waren in der Konferenz, heute diesen Befehl Jesu ausführen würden. Könnte die Schweiz wieder Schweiz sein? Deutschland, Deutschland? Europa, Europa? Dein Haus, deine Ehe wird nicht wieder die gleiche sein. Deine Kinder auch nicht. Die Nachbarn auch nicht. Oder sagst du, ja, was soll, wenn ich nun hingehe, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja, wenn Jesus dir noch nichts getan hat, was sollst du sagen? Sag mir eine Schande, wenn du hier warst im Gottesdienst und Jesus hat dir nichts gesagt und nichts getan. Vielleicht hast du es gehört. Aber du bist nicht zu ihm gekommen mit deinen Sünden. Hast nicht Vergebung, hast nicht Befreiung erlebt. Aber wenn du das erlebt hast, wie wunderbar. Es braucht ja nur Zorn sein, dass Gott dir das gezeigt hat, das ist Sünde. Wenn du betest, musst du heilige Hände emporheben, ohne Zorn und Zweifel. So sollen die Männer beten. Und dass du davon frei bist. Die Frau wird nicht genug danken können. Es ist keine Frau in der Welt, die das nicht schätzt. Und keine Kinder. Den knurrigen Vater, wenn er liebevoll ist und nicht mehr so hart, können sie nicht vergessen. Macht einen tiefen Eindruck. Vielleicht viel mehr als 10 Predigten. Und dann zu den Nachbarn, die Menschen, die dich kennen. Und die Unbekannten. Das ist Jesu Befehl. Hier in dein Haus, gib Zeugnis. Und wenn du kein Zeugnis hast, das ist eine traurige Sache. Das bedeutet, Jesus bedeutet dir nichts. Und hat noch nichts für dich getan. Der Inhalt ist nur, sag ihnen das, was Gott an dir getan hat. Wer hören kann, der höre. Lasst uns beten. Herr, lass dein Heiligwort tief hineindringen, bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens und Wesens und Daseins. Stoße alles um. Mach ganz neue Menschen aus uns. Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Und das Wort im Korintherbrief Wahrheit, siehe, ich mache alles neu. Ist jemand in Christo? Ist er eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen, alles ist neu gewesen, geworden. Dass wir die Kraft des Blutes, die vergebende Kraft erleben können. Das Wort des Zeugnisses den Teufel vertreibt. Und dass wir unser Leben nicht lieben bis in den Tod. Was der Gadarene erlebt hat, lass uns auch erleben, Herr, um deines Namens willen. Amen.